Herzlich willkommen beim E-Sport Marketing Podcast. Euer Gastgeber ist Julian Flockton.
Hallo, willkommen zum E-Sport Marketing Podcast Episode 2. Und mir gegenüber sitzt wieder der Jan Köhler. Mein Name ist Julian Flockton. Und wie angekündigt im letzten Podcast, werden wir heute mal reden darüber, was für Games gibt es überhaupt, was für Kategorien von Games gibt es überhaupt. Viele von euch werden ja das ein oder andere Game vielleicht schon mal vom Namen her gehört haben. Die letzten Monate, Jahre hört man relativ häufig, wenn man mit jüngeren Leuten zu tun hat, zum Beispiel Fortnite, nur als ein Beispiel, gibt natürlich viele andere. Und heute wollen wir mal so ein bisschen Ordnung reinbringen, natürlich auch ein bisschen unter dem Gesichtspunkt, dass unser Podcast sich ja an Marketingverantwortliche richtet, denen mal so ein bisschen einen Überblick zu geben, welche Kategorien von Games gibt es und innerhalb dieser Kategorien, was sind da die wichtigen Games und welche von diesen Games sind dann wiederum wirklich relevant für das Thema E-Sport. Gut, willst du vielleicht mal anfangen, dass du uns mal einen ganz groben Überblick gibst über die grobe Einteilung? Und bevor wir diese Einteilung machen, gibt es ja auch noch mal eine Einteilung, die sich ergibt aufgrund der Devices, aufgrund der Endgeräte, auf denen die Games gespielt werden. Das heißt, wir haben einmal den klassischen PC, wir haben Konsolen, PlayStation und Xbox wahrscheinlich hauptsächlich.
Genau.
Und dann gibt's Mobile Games, die auf dem Handy gezockt werden oder auf dem iPad. Und dann gibt's noch so eine Zwischenkategorie, wo es also Endgeräte gibt, die so die Größe von einem Handy haben oder einen Ticken größer sind, wie so eine Nintendo Switch. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Kategorien, oder? Genau. Habe ich Geräte vergessen, oder?
Nee, das sind soweit alle Geräte, die jetzt momentan im E-Sport größtenteils verwendet werden. Bei Mobile muss man eben noch ein bisschen aufpassen. Das ist momentan noch nicht so groß, aber es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auf jeden Fall kommen.
Und innerhalb, wenn ich richtig informiert bin, gibt es innerhalb des E-Sports unter Umständen natürlich auch noch im Moment so ein bisschen eine Ablehnung gegenüber Mobile Games, teilweise zumindest, was ich so höre von den Leuten, mit denen ich so spreche?
Ja, noch ist das auf jeden Fall der Fall. Also viele Leute lehnen E-Sport auf Handy noch ab oder auf Mobiles noch ab. Einfach auf dem Grund, weil es eben was Neues ist und weil viele Leute halt sagen, es ist, ist kein richtiger E-Sport, weil ich kann es überall machen und ich brauche keinen PC und ähnliches, aber das wird sich sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren ändern.
Okay, das heißt, wir können es eigentlich nicht verhindern und es ist ja auch normal, wenn jeder so ein Ding mit sich rumträgt. Und natürlich haben wir auch im Moment noch das Problem, dass ein PC natürlich von der Rechenleistung, gerade was die Grafikkarte angeht, natürlich einem mobilen Gerät noch überlegen ist. Aber wir wissen ja, wie die Entwicklung aussieht. Und ich gehe mal davon aus, wir haben uns alle nicht vorstellen können, was ein Handy heute leisten kann. Das heißt, so in 4-5 Jahren haben wir vielleicht Prozessoren in unseren mobilen Geräten, die es locker aufnehmen können von der Grafikleistung mit einem PC der Generation jetzt Status Quo.
Wahrscheinlich.
Und spätestens dann kann man wahrscheinlich die Titel auch auf dem mobilen Gerät zocken unter Umständen.
Ja, also es kommen ja jetzt auch schon sehr, sehr viele von den normalen, in Anführungsstrichen, E-Sport-Titeln auf Mobile oder werden extra für Mobile entwickelt und konzipiert. Also da tut sich extrem viel, aber es braucht einfach noch ein bisschen Zeit.
Nur der Ordnung halber, wir sind jetzt hier bei uns in der Agentur. Hier stehen natürlich wie fast in allen Agenturen nur Macs rum. Mac spielt für Gaming nicht wirklich eine Rolle neben PC, oder?
Nee, ich habe noch keinen Gamer auf Mac kennengelernt bis jetzt.
Also können wir das ausklammern. Ja, nur der Ordnung halber.
Ja, klar.
Das habe ich auch noch nicht wirklich gesehen. Okay, dann gib uns doch mal so eine grobe Übersicht über, generell, wie teile ich Games von den Kategorien her einen? Was für Hauptkategorien gibt es?
Genau, also ich würde einfach einen großen Überblick geben. Wir haben auf der einen Seite Fighting Games, wir haben auf der anderen Seite RPGs, also Role-Playing Games. Dann gibt es noch die ganz normalen Sporttitel, also Sports. Strategy und Shooter. Und neben den ganzen, alles andere, was man da nicht einfügen kann, würde mich dann eben noch unter Sonstiges eben
Sag mal ein Beispiel für eine Kategorie Sonstiges, was so überhaupt nirgendwo reinpasst. Was für eine Kategorie von Games könnte das sein oder was für Titel könnte das sein?
Die Tetris-Weltmeisterschaft.
Okay.
Also so eine Art Puzzle-Games. Puzzle-Games oder Speedrunning ist auch ein ganz, ganz großer also ist im Kommen jetzt momentan, ist ein großer Hype, dass Leute halt versuchen, Singleplayer-Spiele so schnell wie möglich durchzuspielen und da sich dann eben Rennen liefern, wer am schnellsten ist.
Ja, dann lass uns doch mal in diese Kategorien ein bisschen einsteigen, weil ich denke, von den Titeln der Kategorie kann sich jeder zwar schon ein bisschen was vorstellen, aber ich denke, es macht Sinn, dass wir in diese einzelnen Kategorien zumindest mal kurz einen Blick reinwerfen, dass wir auch einfach mal kurz drüber reden, was sind die Blockbuster-Titel und wer sind die Hersteller, dass man einen Überblick einfach darüber bekommt und anschließend hoffentlich ein bisschen mehr mitreden kann als jetzt.
Mhm. Sehr gerne. Das Wichtige an diesen Kategorien ist auch, dass jede Kategorie an sich nochmal einen Unterschied in der Community hat. Also die Fighting Games, Leute, Spieler sind extrem anders und benehmen sich anders als jetzt zum Beispiel die Shooter-Spiele.
Das ist ein total wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil unser Podcast richtet sich ja an, an Marketingfachleute und uns geht es ja darum, dass wir alle hier mehr Wissen aufbauen. Wenn ich einfach mich über das Thema E-Sport im Kontext Marketing schlau machen möchte. Und das ist, glaube ich, eine der grundlegenden Schwierigkeiten. Ich will nicht sagen Fehler, weil die meisten machen ja in dem Bereich noch gar nichts, aber das ist zumindest ein Learning, was viele jetzt schon gemacht haben, die im E-Sport aktiv sind, dass man E-Sport so als eine Kategorie wahrnimmt, dann versucht, irgendwelche Sponsoring-Aktivitäten zu machen, irgendwelche Marketingmaßnahmen zu machen und anschließend merkt, das ist total heterogen. Die Gruppen sind auch, die setzen sich sehr unterschiedlich zusammen, haben ganz unterschiedliche, haben ganz unterschiedliche Art und Weise, wie sie miteinander interagieren.
Genau.
Und wenn ich das nicht richtig verstehe, dann fällt es sehr schwer, dort gegebenenfalls als Sponsor irgendwas zu machen. Und oder die Chance, dass es dann einfach in die Hose geht, ist relativ hoch.
Genau.
Und das ist, glaube ich, auch Ziel unseres heutigen Podcasts, dass wir uns ein bisschen vom Jan coachen lassen, was jeweils in diesen Kategorien, wie auch die Gruppen hier ticken. Wenn wir manchmal hier, oder wenn wir manchmal kurz irgendwie stocken, das hat heute damit zu tun, das darf man ganz offen sagen, dass hier eine Fliege im Raum ist. Aber die kriegen wir jetzt auch nicht kurzfristig raus. Also falls man die auch manchmal summen hört oder so, die nervt uns hier tierisch. Aber wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen und machen einfach unseren Podcast hier weiter.
Genau. Ich würde auch am besten mit dem, mit dem exotischsten Bereich anfangen, nämlich mit den Fighting Games. Die passen nämlich auf der Seite nicht zu den anderen Sachen, dass die Fighting Games extrem Community-basiert sind und das Ganze sehr gerne offline machen. Nicht nur sehr gerne, sogar meistens offline machen. Jedes Turnier, was groß ist und wo es um Weltmeisterschaften oder Ähnliches geht, also wo es um Preisgeld geht, ist offline.
Offline heißt, die PCs sind aber trotzdem untereinander vernetzt. Das heißt, nur die sind nicht mit dem Internet verbunden. Oder was meinst du jetzt mit offline?
Genau, also sie treffen sich vor Ort. Die meisten Fighting Games sind nicht unbedingt PCs, sondern entweder Arcade oder das bekannteste Spiel ist Super Smash Bros. Das
Arcade, noch mal kurz auch erklären?
Arcade sind früher quasi die großen Maschinen in den Spielhallen gewesen.
Ja.
Und das heißt, sie bringen dann quasi einen Simulator mit und haben dann noch so einen Controller, der Arcade-ähnlich aufgebaut ist, wie die früher diese Spielhallen. Und dann hat man einen 2D-Fighter.
Okay, also es ist nicht mehr das große Arcade-Game, wie wir es früher aus den Spielhallen noch kennen. Oder es gibt ja solche Spielhallen tatsächlich immer noch manchmal.
Mhm.
Sondern das ist ein Simulator und im Endeffekt ist es ein PC, aber
ja, teilweise ein PC. Bei Smash ist es jetzt die Nintendo Switch. Aber okay. Worum es da geht, ist in dem dann meistens zweidimensionale Fighter. Und da ist Fighting Games. Das heißt, okay, man kämpft gegeneinander, zwei Figuren kämpfen gegeneinander.
Das heißt aber, was als Eingabedevice habe ich dann im Prinzip auch wie bei so einem Arcade so kleine Joysticks, oder wie muss ich mir das dann vorstellen?
Genau, auf der einen Seite die Arcade-Joysticks, das sind wirklich, wie man es von früher kennt oder jetzt direkt im Kopf hat, so ein kleiner Stiel, der rausguckt, mit oben einem roten Knauf dran und eben zwei Knöpfen.
Okay.
Das gibt's bei den ganz alten Fighting-Games oder eben bei den neuen, bei der Nintendo Switch wird dann oft ein GameCube-Controller benutzt. Genau, und diese Games sind offline, also vor Ort. Und das liegt daran, dass quasi, wenn man es über das Internet spielen würde, hätte man quasi Lag, also eine Verzögerung von meinem Klick, bis meine Figur sich bewegt. Und das ist eben in diesen Fighting Games, kann man das nicht machen, weil da geht es um jede Millisekunde. Und deswegen ist dieser ganze Bereich der Fighting Games sehr stark Community-basiert und sehr stark Event-basiert.
Habt ihr die bei euch im Verein? Habt ihr Titel aus der Fighting-Kategorie bei euch im Verein?
Wir haben ein paar Smash-Spieler bei uns und die fahren auch durch ganz Deutschland mit und für uns auf verschiedenste Events.
Sag mal ganz kurz, wie ich mir jetzt so einen Titel, du hast gerade Smash genannt, was passiert in so einem Titel?
Ja, man hat quasi, wie gesagt, es ist zweidimensional und dann hat man da seine Welt, die besteht aus einem flachen Boden. Am Ende kann man runterfallen und vielleicht noch zwei Plateaus. Und meine Figur kann schlagen, treten, sich verteidigen und eben noch verschiedene Kombinationen aus Sachen. Und ja, dann schaut man das, dann wartet man oder dann prügelt man im Endeffekt auf sich ein, wenn ich das jetzt so mal ausdrücken darf.
Virtuell.
Virtuell, ja, natürlich, virtuell.
Okay. Was sind die Blockbuster-Titel oder was sind die großen Titel in der Fighter-Kategorie von Games?
Von der geschichtlichen her, Street Fighter. Also hast du vielleicht auch schon mal gehört? Ja, nein?
Gehört habe ich schon, gespielt habe ich es noch nicht.
Ja.
Oder zumindest nicht bewusst.
Also Street Fighter ist ein großer Titel, Tekken ist ein großer Titel und Smash ist ein großer Titel. Das sind so die drei größten, wo es auch immer noch sehr große Events, auch Offline-Events, Weltmeisterschaften und ähnliches gibt.
Von der Größenordnung her, wenn ich über diese Fighter-Kategorie rede, innerhalb des ganzen Themas E-Sport, was für einen Anteil hat die ungefähr so, nur eine Größenordnung?
Also sie ist eine der kleineren, also sehr wahrscheinlich eine der kleinsten sogar, einfach aus dem Grund, dass es eben sehr viel offline gemacht werden muss. Das heißt, die Leute, die Fighting Games spielen, müssen extrem motiviert sein, irgendwo hinzufahren und eben das Hobby extrem auszuleben. Und ich schätze mal, dass es von den fünf Kategorien, die ich genannt habe, vier oder fünf ist auf dem Platz. Also okay. Ganz klar.
Also eher klein. Klar. Gibt es da Länder, wo das größer ist? Oder wo,
Asien.
Okay, also da spielt Fighting auch eine, oder ja. Konsolenspiele vielleicht generell oder Arcade-Games eine größere Rolle, oder?
Ja, auf jeden Fall. Einfach auch aus dem Geschichtlichen her. Und wenn ich jetzt zurückdenke, wenn ich mit Fighting-Games-Experten rede, die Weltmeisterschaften waren immer in Asien. Oder da sind sie dann auch hingeflogen. Also die Events sind dann auch dort vor Ort.
Das heißt, in Deutschland gibt es keine wirklich großen Events für Arcade-Games, oder? Oder in Europa generell?
Definiere groß. Also nicht so groß wie in Asien, aber natürlich groß für die Community hier. Aber wenn ich quasi Fighting-Games-Events mit, sagen wir jetzt, League of Legends-Events vergleichen würde, also einen der größten E-Sport-Titel der Welt, dann definitiv nicht.
Okay, also wir reden im Prinzip schon innerhalb von E-Sport ein bisschen von der Nische.
Genau.
Okay. Aber nichtsdestotrotz, es gibt auch bei euch Leute im Verein, die es machen und die trainieren und so weiter, also durchaus relevant. Wahrscheinlich aber, was jetzt, wenn ich mal den klassischen Sponsoring-Markt angucke, kleiner Anteil auch insgesamt.
Genau, ein kleiner Anteil, außer man möchte eben sehr hoch motivierte Leute, die für Hobby brennen, finden, dann kann man dort eben auch anders und vielleicht sogar mit dem alten Denken sponsoren, weil es eben Offline-Events sind, wo ich auch meine Werbebanner aufhängen kann und eben vor Ort sein kann.
Okay, das heißt, wenn jetzt Brauereien zuhören oder klassische oder Firmen, die Offline-Sponsoring machen oder Getränke oder was auch immer, dann seid ihr vielleicht absolut richtig bei so einem Fighting-Game-Event, weil da passiert alles offline, da gibt es echte Treffen mit physischen Menschen und so weiter, wo man einen Stand aufbauen könnte.
Genau, und das ist eben doch sehr exotisch für die restliche E-Sport-Szene.
Wie groß sind so Events in Deutschland, wenn ich jetzt mal wie viele Leute kommen da?
Ich schätze mal zwischen 200 und 500 Leute, je nachdem, wie gut es beworben ist.
Also ganz kleines.
Ganz kleine Events.
Kann man irgendwie quantifizieren, wie groß die Szene Fighting Games in Europa, in Deutschland ist? Gibt es da irgendwie Zahlen zu, oder?
Könnte man bestimmt, da muss ich aber jetzt leider persönlich passen.
Alles klar. Soweit wollen wir auch gar nicht ins Detail gehen, das ist auch, glaube ich, hier nicht relevant. Ich denke, wir können es einordnen. Dann würde ich fast sagen, wenn du nicht sagst, stopp, wir haben was Wichtiges vergessen, springen wir zur nächsten Kategorie.
Zur nächsten Kategorie, würde ich sagen.
Alles klar, die wäre.
Die ist nämlich noch kleiner, das sind die RPGs, also die Role-Playing Games. Und zu dieser Kategorie gehört quasi ein Urgestein der Gaming- und E-Sport-Geschichte, nämlich World of Warcraft. Also RPGs sind quasi Spiele, in denen man in einer Welt ist und erstmal erstmal gegen die Welt kämpft, also gegen kleine Mobs, irgendwelche Hühner oder Krabben sind's meist und dadurch steigt man Level auf, man wird besser, man muss Aufgaben erfüllen, die einen die Welt gibt und dadurch wird man eben immer stärker und kann sich eine Klasse auswählen und wird dadurch besser.
Blöde Frage, gehört da auch zum Beispiel sowas dazu wie die Sims? Oder ist das was anderes wieder?
Sims sind Simulationen.
Okay,
das passt leider nicht ganz dazu.
Das ist eines der Games, die ich wirklich mal, aber noch in der Uralt-Version in so einer ganz schlimmen 16-Bit-Grafik mal tatsächlich mal angespielt habe zumindest. Wie gesagt, ich war überhaupt nie ein Gamer wirklich, aber zumindest das habe ich mal irgendwie gespielt. Also okay, das ist Simulation. Dann lass uns bei diesen Roleplay-Sachen bleiben.
Genau.
Du hast gerade gesagt, größter Titel dort World of Warcraft.
Mhm.
Erklär mal ganz kurz, du hast gerade gesagt, da geht es im Prinzip um so, ja, ich muss Abenteuer bestehen, ich muss in irgendwelche Länder virtuell, keine Ahnung, segeln oder was auch immer und irgendwelche Aufgaben erledigen.
Genau, aber das ist ja nicht der E-Sport-Teil. Also E-Sport ist ja immer, ich spiele gegen andere kompetitiv, gegen andere Menschen.
Okay.
Und dieser Teil, den ich jetzt quasi erst erklärt habe, mit man muss Aufgaben erfüllen, das ist quasi ein Singleplayer. Also ich spiele alleine oder mit Freunden und
gegen das Game sozusagen.
Genau, gegen das Spiel. Und dann am Ende, wenn ich quasi alles von diesen Inhalten durchgespielt habe und ganz oben bin und extrem stark bin, dann kann man anfangen und eben in Arena-Kämpfen gegen andere Spieler anzutreten. Und das ist dann der E-Sport-Teil an dieser ganzen Geschichte.
Also auf Deutsch gesagt, ich muss eigentlich erstmal das Spiel durchgespielt haben und muss mein, ich sage jetzt mal übertrieben, korrigiere mich, wenn das falsch steht, mein Reich da virtuell errichtet haben sozusagen in diesem, oder mein
Man bewegt sich nur in dem Reich, man errichtet es nicht, aber
okay, man bewegt sich da drin. Aber ich muss quasi die Levels, die mir das Game irgendwie bietet, eigentlich erstmal bewältigt haben.
Genau.
Und dann plötzlich kann jemand anderes quasi im gleichen Gameplay auftauchen, gegen den ich dann irgendwie antrete und irgendwelche Um was geht's dann? Kämpfe, Schlachten oder
Ja, also meistens sind es Kämpfe mit verschiedenen kleinen Gruppen, die aus einer entweder aus der Allianz oder der Horde gehören und dann eben gegeneinander kämpfen.
So wie du davon erzählst, gehe ich mal davon aus, dass ihr ein World of Warcraft-Team im Verein habt?
Kein E-Sport-Team, aber es gibt sehr, sehr viele Leute. Also wir haben eine Allianz und wir spielen halt untereinander ab und zu, wenn wir die Zeit und die Lust dazu haben.
Okay. Das heißt, du selbst bist auch World of Warcraft-Spieler? Oder?
Nee, nicht mehr, aber ja, ich habe es früher auch gespielt.
Okay. Aber das ist ja zumindest ein Titel, den ich jetzt auch kannte, vom Namen her zumindest, obwohl ich ja mit dem Thema E-Sport nicht direkt jetzt involviert war.
Mhm. Dazu gehört noch ein zweiter Titel, den du kennen wirst.
Okay.
Zu den RPGs, nämlich Pokémon.
Okay, den hätte ich jetzt da wahrscheinlich gar nicht unbedingt eingeordnet, aber
Genau, es passt auch, also wenn man das Wort RPG eben ausführt, also Roleplay-Game, passt es nicht unbedingt rein, weil ich steige nicht selbst auf, ich verbessere mich nicht selbst, ich spiele nicht unbedingt eine Rolle, aber ich verbessere meine Pokémon. Also mit denen kämpfe ich, bis sie stärker wurden, bis sie Level 100 oder was auch immer eben erreicht haben. Und dann am Ende gibt es auch dann die Möglichkeit, eben wieder gegen andere Spieler und deren Pokémon zu kämpfen. Und das ist dann auch dort wieder der E-Sport-Bereich, auch erst wieder am Ende.
Aber es gibt auch von Pokémon auch diese Version, wo ich quasi so unterwegs bin und dann irgendwie
Klar, also das ist quasi der Roleplay-Teil. Ich spiele wieder eine ganze Welt alleine durch, kämpfe gegen die Welt, schaue, was da so passiert, erlebe das. Und dann am Ende, wenn ich fertig bin, wenn ich stark bin, wenn ich alles erlebt habe, dann kann ich wieder gegen andere Spieler antreten.
Okay. Aber du hast gerade gesagt, diese Szene ist eigentlich sogar noch mal kleiner als die Arcade-Welt. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wenn ich so gucke, hätte ich die als größer eigentlich fast gedacht, dass es mehr Leute gibt, die so Titel spielen.
Ja, also es spielen auch definitiv extrem viele Menschen World of Warcraft, aber die ganze E-Sport-Szene, also das kompetitive Gegeneinander-Spielen, ist nicht ganz so groß.
Wie muss ich mir so ein Event dann vorstellen?
Das Ganze ist online meist, soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe. Und ja, also wie man sich Online-Events eben vorstellt, man bekommt das Geschehen gestreamt auf Twitch oder ähnliches. Und Pokémon hindessen sind tatsächlich Offline-Events. Da haben wir hier auch in Frankfurt diverse Events organisiert, wofür man dann Punkte für die Weltmeisterschaft sammeln konnte. Da sitzen dann quasi 20 Leute mit ihrem Nintendo DS gegenüber und spielen gegeneinander, kämpfen gegeneinander.
Das heißt, auch hier sieht man im Prinzip, es gibt wieder Titel, also die Titel haben nichts mit den Devices zu tun. Es gibt innerhalb dieser Kategorie hier Titel, die auf dem PC gezockt werden. Es gibt Titel, die auf der Konsole gespielt werden. Wahrscheinlich auch beides. Wie ist es bei World of Warcraft? Ist es Konsole und PC oder?
Das ist tatsächlich nur PC.
Nur PC.
Ja.
Okay. Okay. Das heißt aber, wie du sagst, innerhalb der E-Sport-Szene nicht so riesig, weil sich's vielleicht auch gar nicht so gut eignet, um gegeneinander anzutreten.
Ja, oder was ist der Grund? Also das ist auch einer der größeren Gründe. Viele Leute spielen halt RPGs einfach, weil sie die Welt mögen und weil sie da einfach gegen die Welt spielen wollen. Und dieser kompetitive Charakter kommt für viele Leute einfach zu spät. Weil wenn wir davon reden, dass man in World of Warcraft erstmal das höchste Level erreichen muss, dann reden wir hier von Monaten Spielzeit.
Okay, also ich brauche viel Zeit.
Richtig. Und deswegen ist es als E-Sport-Titel nicht sonderlich gut geeignet.
Gibt es da große bekannte Teams, die in dieser World of Warcraft-Welt irgendwie in Europa unterwegs sind? Oder sagt man, wir reden eigentlich immer noch hier trotzdem von der Nische?
Da reden wir auf jeden Fall noch immer noch von der Nische.
Sag mal noch so zwei, drei, vier, vielleicht fallen dir noch so zwei, drei, vier andere Titel ein, die in diese Kategorie reinfallen. Gibt es da noch irgendwas, was man kennen muss? Oder sagt man, ja, komm, World of Warcraft und Pokémon, dann kommt schon ganz lange nichts, bis man wieder irgendwie.
Ja, also World of Warcraft und Pokémon sind auf jeden Fall die größten. Final Fantasy finden viele noch, also ist noch ein bekannter Titel, den es in der Welt gibt. Aber das Interessanteste oder das Witzigste einfach, weil das aktuell ist, es gibt auch die Simulations-RPGs und da wären wir dann beim Farming Simulator angekommen.
Über den haben wir letztes Mal schon gesprochen. Genau. Da habe ich natürlich absolut fälschlicherweise Asche auf mein Haupt kurzzeitig überlegt, ob der von Microsoft ist, was natürlich wirklich totaler Quatsch ist, wie ich im Nachhinein von dem Feedback her erfahren habe. Danke für euer Feedback übrigens. Auch mit dem Hinweis, bitte gebt uns natürlich auch zu der Folge wieder Feedback, wenn ihr Lust habt.
Sehr gerne.
Der Farming-Simulator. Okay, also wollen wir gleich von hier aus zu den Simulationen springen?
Besser ist es.
Weil das haben wir eben schon kurz angesprochen, das passt ja als nächste Kategorie vielleicht.
Also Simulationen an sich sind jetzt, würde ich eher zu Sonstiges zählen als Kategorie, weil im Endeffekt gibt es, was Simulationen an sich angeht, keine großen E-Sport-Titel, außer die Sportsimulationen. Also würde ich vielleicht zu der Kategorie Sport gehen.
Okay. Das heißt, und über die anderen, über den Farm-Simulator als das wahrscheinlich Spiel, was hier die meisten interessieren wird, nicht reden wir dann am Schluss noch mal kurz.
Ja.
Kommen wir zu Sport. Ich denke, Sport ist auf jeden Fall ein großes Thema, alleine deswegen, weil wenn wir gerade uns den deutschen Markt angucken, da haben ja doch, hat ja doch durchaus der ein oder andere Fußball-Bundesliga-Verein inzwischen eigene E-Sport-Teams.
Genau.
Was nicht immer heißt, dass jeder Fußballverein, der ein E-Sport-Team hat, dann auch automatisch ein Sport-Team hat. Sondern viele haben auch Teams, die in anderen Titeln, in anderen Kategorien unterwegs sind. Aber natürlich sehr naheliegend, dass man sagt, wenn ein Fußballverein in den E-Sport einsteigt oder ein anderes Sportverein einsteigt, dass die natürlich oft erstmal drüber nachdenken, können wir das, was wir eh schon in der echten Welt machen, auch virtuell irgendwie abbilden. Und ich glaube, die bekanntesten E-Sport-Sport-Titel ist so FIFA-Fußball-Simulation,
genau.
Oder?
Also FIFA, NBA, Basketball, NHL, Eishockey, das sind so die drei bekanntesten Sportsimulationen. FIFA hat noch einen Konkurrent, quasi Pro Evolution Soccer nennt
das. Das ist das Fußballgame, was jetzt der FC Bayern München, wo er eingestiegen ist in Fußballsimulationen, E-Sport,
genau.
Glaube ich, wo sie ein Team aufgestellt haben.
Oder? Genau, im Gegensatz zu, alle anderen Meinungen ist eben Bayern quasi bei Pro Evolution Soccer eingestiegen und ja.
Wir haben ja sehr lange generell gezögert, in E-Sport generell einzusteigen, was unter Umständen natürlich auch mit der Person Uli Hoeneß unter Umständen vielleicht. Ich weiß es nicht, aber es wird gemunkelt zusammenhängt. Und als er dann aus dem Verein sozusagen raus war, ging es ja dann doch sehr schnell, dass man überlegt hat, wir wollen doch auch in E-Sport einsteigen. Und was jetzt die Entscheidung getroffen hat, dass man sagt, wir nehmen nicht FIFA, sondern gibt es da andere Fußball-Bundesliga-Vereine, die auf den gleichen?
Auf Pro Evolution Soccer kenne ich jetzt auf Anhieb keine großen Vereine, die da jetzt mit aufgesprungen sind.
Was ist das bessere Game, FIFA oder Pro Evolution?
Definiere besser, also besser beworben ist auf jeden Fall FIFA und ich glaube, es schafft auch im Gegensatz zu Pro Evolution Soccer den Sprung einfach, weil es alle Rechte hat über die verschiedenen Ligen und die Verbände und somit auch die richtigen Namen und alles eben nutzen darf.
Okay, aber dann haben wir zumindest mal jetzt dort die beiden wichtigsten Fußballtitel zumindest genannt und wissen, wenn wir über Fußball reden, dann reden wir ganz oft von FIFA. Fußballsimulation.
Genau.
Und dann gibt es im Prinzip noch ein weiteres großes Fußballgame, Pro Evolution, was unter anderem beim FC Bayern eine Rolle spielt und aber sonst eigentlich insgesamt nicht im E-Sport eine allzu große Rolle spielt.
Genau. Aber neben den ganzen, in Anführungsstrichen, traditionellen, normalen Sporttiteln gehört in diese Sportkategorie auch Racing, also Simulation Racing. Sim Racing ist jetzt gerade ganz groß in der letzten Zeit. Das könnte man, also muss man dann unter dieser Bubble Sport eben auch noch einführen. Aber das wiederum ist auch ein schwieriger Punkt im E-Sport an sich, weil man für Sim-Racing eben mehr als einfach nur einen PC und einen Joystick und eine Tastatur und eine Maus braucht, sondern meistens haben die Leute ja dann noch ein extra Pedale, extra Lenkrad oder teilweise sogar diese kompletten Fahrersitze und alles. Und deswegen, dort ist dann eben die Einstiegshürde noch mal extrem viel größer.
Okay, also da habe ich dann schon so eine kleine Spielhalle sozusagen zu Hause, wo ich so einen Fahrsimulator habe mit unter Umständen dann auch drei Monitoren und so weiter, dass ich nach rechts und links gucken kann und einem sehr starken PC.
Genau.
Aber insgesamt muss man ja sagen, dass Sportsimulationen im E-Sport in Deutschland auch eine große Rolle spielen. Jetzt im Gegensatz zu den anderen beiden Kategorien, über die wir vorher geredet haben, ist Sportsimulation schon ja. liegen, sage ich jetzt mal.
Also wenn man sich die Twitch-Zahlen anschaut, also die Zahlen, wie viele Stunden verschiedener E-Sport-Inhalte geschaut wurden, dann ist FIFA auf den Plätzen 25 bis 30 der E-Sport-Titel. Also es ist nicht klein, aber es ist jetzt auch nicht sonderlich groß. Also die Sportsimulationen sind auf jeden Fall kleiner als die nächsten Kategorien, die kommen, also Strategy und Shooter. Aber sie sind auf jeden Fall größer als RPG und Fighting Games.
Habt ihr ein FIFA-Team oder habt ihr ein E-Sport, generell ein E-Sport-Titel bei euch im Verein, ein Team?
Ein Sport, also witzigerweise gehört zu dieser ganzen Kategorie auch noch Rocket League und da haben wir diverse Teams.
Erklär mal kurz, worum es da geht.
Rocket League ist, ich meine, jeder kennt wahrscheinlich Stefan Raabs Autofußball und genau daher ist es abgekupfert. Nur kann ich mit diesen Autos auch noch geschickt fliegen und springen, sodass ich in der Luft den Ball auch noch kicken.
Also ich spiele im Prinzip trotzdem, das Grundgame ist Fußball
genau.
eigentlich, halt ja. nur nicht mit dem Fuß, sondern in dem Fall halt mit dem Auto oder
genau.
mit?
Genau, ja.
Okay. Okay, und Rocket League ist, ist größer als FIFA-Fußball?
Ja, extrem größer. Also wenn man wieder auf die Twitch-Zahlen geht, dann ist Rocket League auf Platz 6 oder 7, glaube ich jetzt.
Okay. Also kurz nochmal, um das Ganze in Kontext zu setzen, warum wir das hier überhaupt machen, ist ja, weil wir als Agentur ja quasi gerade dabei sind, hier eine eigene Agentur nochmal zu gründen, die sich nur mit dem Thema E-Sport-Marketing beschäftigt. Und wir hatten jetzt die letzten Monate ja schon einige Termine bei Kunden und haben angefangen, jetzt ein paar Dinge in diesem Bereich zu machen. Und was wir immer eigentlich überall wieder gehört haben von den Firmen, mit denen wir gesprochen haben, ist, dass die alle irgendwie schon merken, dass sie da gerne irgendwas im Bereich E-Sport-Marketing machen würden und dass dieses Thema Sport-Simulation natürlich, sage ich mal, immer das ist, was erstmal so aufs größte Interesse ist, weil es wahrscheinlich auch vielleicht eine Theorie am nächsten an dem dran ist, was man aus dem klassischen Sportsponsoring kennt. Das ist so unser Eindruck zumindest.
Man versteht sofort, um was es geht, was bei anderen E-Sport-Titeln eben nicht der Fall ist. Das Problem aber eben ist, dass Sportsimulationen, FIFA, NHL und ähnliches aber eben nicht den größten, also nicht sonderlich groß in der E-Sport-Szene sind. Also okay. sehr, sehr viele FIFA-Spieler oder NHL-Spieler sind weniger in der E-Sport-Szene vertreten als die anderen Titel.
Das heißt, die Wahrnehmung ist unter Umständen größer, als sie sozusagen eigentlich, wenn man das in Bezug setzt zu dem Anteil am Gesamt-E-Sport-Markt in Deutschland, sieht eigentlich unter Umständen zu groß. Und natürlich genau. auch, was wir alle jetzt hier gelernt haben, dass es vielleicht unter Umständen nicht die allerschlauste Entscheidung ist, zu sagen, wir wollen jetzt unbedingt in E-Sport-Sponsoring rein und dann nur auf diesen Bereich begrenzt, weil man sich damit unter anderem ja Möglichkeiten beraubt, die man hätte, wenn man sagt, wir gucken uns mal erst den ganzen Bereich an, was da überhaupt so große Sachen sind.
Genau.
Okay. Vielleicht kannst du ganz kurz noch mal auf ein Thema eingehen. Es gibt ja so eine Diskussion, was ist überhaupt E-Sport, der ein bisschen auch angestoßen wurde, als es diese Diskussion gab des Deutschen Olympischen Sportbunds, glaube ich, der ja irgendwann gesagt hat, als umstrittene Entscheidung, dass er generell gesagt hat, E-Sport ist kein Sport. Man muss ja dazu sagen, in ganz vielen Ländern der Welt ist diese Diskussion überhaupt nicht da. Sondern dann könnte man ja auch sagen, warum ist ein Schach jetzt ein Sport? Und also wir wollen uns ja gar nicht an diesem Titel Sport aufhängen, sondern das bringt ja ganz viele andere Sachen mit sich. Da wollen wir jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Sowas wie, darf ein E-Sport-Verein gemeinnützig sein und so weiter. Das alles hängt ein bisschen daran. Ich glaube, den allerwenigsten E-Sportlern als solchen geht es eigentlich darum, dass man jetzt sagt, sind wir jetzt wirklich Sport oder nicht? Sondern es geht darum, kriegen wir auch eine Gemeinnützigkeit und so weiter. Aber es gab ja dann noch mal so eine weitere skurrile, oder ja, die zumindest innerhalb des E-Sports als sehr skurril wahrgenommen wird, so eine Unterscheidung, dass man dann versucht hat, beim Deutschen Olympischen Sportbund zu sagen, ja, vielleicht sind Teile von E-Sport doch irgendwie E-Sport und Teile nicht. Kannst du da mal kurz erklären, was da los war?
Genau, das war die ruhmreiche Entscheidung, eine Einteilung zwischen E-Sport und E-Gaming einzuführen. Und E-Sport wäre jetzt quasi noch nicht mal die Klassifizierung von Sport, was wir jetzt gesagt haben, sondern nur die Unterteilung in FIFA, NHL und NBA und Pro Evolution Soccer. Das wäre E-Sport und alles.
Also wir reden gar nicht davon, dass wir sagen, das ist jetzt Sport oder nicht. Da geht es um eine andere Baustelle. Hier geht es darum, dass man sozusagen nochmal versucht hat zu sagen, wir sprechen sogar dem E-Sport innerhalb des E-Sports bei manchen Titeln ab, dass es E-Sport ist und sagen, das ist kein E-Sport, das ist E-Gaming.
Genau. Also das ist ein größeres Problem gewesen. Ich denke, vielleicht ein demografisches Problem. Sie haben diese diese Bezeichnungen benutzt, indem sie versucht haben, für ihr Verständnis Sport und einfach nur ein E davor zu setzen. Und deswegen ist alles, was der Deutsche Olympische Sportbund als Sport kennt, also Fußball, Eishockey und Basketball, haben sie einfach E-Sport genannt. Und alles andere, was da nicht reingepasst hat, haben sie dann E-Gaming genannt.
Wenn du jetzt sagst, es ist ein demografisches Problem, ist es eigentlich der Euphemismus dafür, dass du sagst, die Typen da sind einfach zu alt und kapieren es nicht mehr.
Ich wollte es ein bisschen netter ausdrücken.
Aber so könnte man es eigentlich nach außen offen aussprechen, ja. Okay. Das heißt, innerhalb der E-Sport-Szene wird sowas wahrscheinlich wahlweise mit einem Lächeln oder auch mit einer Wut wahrgenommen, wenn man denkt, sorry, what the fuck?
Ja, also sehr extrem sogar. Wenn irgendjemand jetzt mit E-Gaming ankommt von außen in Richtung E-Sport-Verein, dann ist das sehr, sehr negativ für den E-Sport-Verein. Also sehr, sehr viele Leute können sich da sehr schnell in Rage reden. Das Problem ist aber eben, dass nach außen vom Deutschen Olympischen Sportbund oder Ähnlichen eben genau diese Ausgrenzung oder diese Abgrenzung von E-Sports und E-Gaming eben einfach betrieben wird. Und das heißt, da gibt es dann jetzt schon ein Problem, ein Kommunikationsproblem zwischen den Welten E-Sport, Sport und
also vielleicht nochmal klar zu machen, was von denen wird als E-Sport anerkannt? Das sind dann nur wirklich reine Sporttitel wie zum Beispiel FIFA Fußball und
genau, reine Sportsimulation, noch okay, nicht mal das Autofußball.
Der ganze Rest, der sozusagen, was keine echte Sportsimulation ist, ist dann E-Gaming und genau. Wird damit eigentlich ein Stück weit irgendwie abgewertet.
Richtig.
Aber das heißt, es kommt von außen auf Deutschland jemand, der mit dem ganzen Thema nichts zu tun hat, die selbst keine Gamer sind, die selbst mit dem ganzen Ding nichts zu tun haben und versucht jetzt irgendeinen Bereich, mit dem sie wirklich auf Deutsch gesagt null am Hut haben, den mal sozusagen von oben eine Kategorie überzustülpen und zu sagen, wir sagen jetzt mal, wie ihr zu denken habt.
Angeblich war in der Arbeitsgruppe vom Deutschen Olympischen Sportbund, der Arbeitsgruppe E-Sport, 25 Leute, waren angeblich 2 E-Sportler dabei, was ich mir aber persönlich nicht vorstellen kann, weil kein E-Sportler würde eine solche Abgrenzung zulassen.
Das heißt, es wird innerhalb der Szene auf Deutsch gesagt einfach nicht ernst genommen.
Nicht ernst genommen, eher sehr negativ,
und sehr negativ gesehen.
Reagiert. Okay.
Das heißt aber, es ist gut zu wissen, dass das im Prinzip gibt, das heißt auch in Gesprächen, das heißt, hey, ihr Marketing-Leute, die ihr vielleicht mal in irgendwelchen Meetings für E-Sport sitzt und da geht es um irgendwelche Sponsoring-Maßnahmen oder was auch immer, dann, wenn die Leute das Gesicht verzerren oder euch komisch angucken, wenn ihr von E-Gaming redet oder sowas, dann wisst ihr jetzt warum.
Genau, ganz böses Wort.
Okay. Ja, interessant. Das war mir auch nicht bewusst, so in dieser Form. Okay, wir sind aber eigentlich immer noch, wir sind ja drauf gekommen mit dem Sprung, dass wir uns immer noch in dieser Kategorie der Sportsimulationen befinden.
Genau.
Und vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss von Sportsimulationen. Was sind neben diesen Fußballsachen noch so die anderen großen Titel? Wir mit Rocket League haben wir schon angesprochen. Das ist ja im Prinzip auch, ich sag trotzdem mal, Grund-Gameplay ist Fußball, halt nur mit anderen Fahrzeugen. Was gibt's noch für Games, die da groß sind?
Ja, also neben den Racing, was ich schon erwähnt hatte, ja, oder Basketball und Eishockey oder Football oder Ähnliches, ist die Kategorie damit dann quasi schon beendet.
Was hat jetzt neben Fußball, Rocket League, Racing, was käme dann auf den nächsten Platz an Größe? Was kann man da sagen? Ist es dann, was ist populärer, Eishockey oder American Football? Oder
nee, als nächstes kommt dann NBA, also Basketball. Das Basketball ist noch am okay größten.
Okay. Und für diese ganzen Sachen, gerade auch FIFA, Fußball und so weiter, da gibt es auch in Deutschland Turniere,
genau,
die ausgespielt werden.
Vor allen Dingen für FIFA gibt es die virtuelle Bundesliga.
Ja.
Was aber ein bisschen schade ist, weil da nur Bundesliga oder Fußballvereine dran teilnehmen können. Das heißt, wir haben zum Beispiel keine so einfache Möglichkeit, da Spieler zu stellen oder Teams zu stellen.
Okay.
Und was NBA und NHL angeht, da gibt es so gut wie gar nichts. NBA ist aber in den Staaten extrem groß.
Okay, das kann man sich ja erklären, warum.
Eben, ja.
Okay. Okay, haben wir noch irgendwas vergessen oder sagen wir, Sportsimulation ist damit auch
Sportsimulation würde ich jetzt
abhaken, ja. Springen wir zur nächsten Kategorie, die da wäre?
Strategy. Also Strategy. Jetzt sind wir bei der größten E-Sport-Kategorie.
Okay.
Und Strategy ist dann quasi, also kann man wieder unterteilen und muss man leider unterteilen, auch wenn es jetzt ein bisschen komplizierter wird. Einmal in Real-Time-Strategy, also Realzeit. Das heißt, das, was ich mache, passiert auch zur Realzeit und mein Gegner spielt auch zur Realzeit gegeneinander. Und da gehört dann eins der Urväter von der E-Sport-Szene, nämlich StarCraft, dazu. Das heißt, jeder baut seine eigene Basis auf, mhm, und mit Einheiten, ich muss quasi Kristalle sammeln und andere Sachen sammeln, um Gebäude zu bauen und eben Krieger zu bauen. Und am Ende versuche ich dann, die andere Basis anzugreifen und zu zerstören. Das ist so eine einfache Erklärung von Real-Time-Strategy. Dann kommt in Strategy an sich noch sowas wie Kartenspiele, Deckbuilding. Da kennt man jetzt vielleicht Hearthstone. Das ist eins der 5 meistgeschauten Spiele auf Twitch. Oder neuerdings kommt jetzt auch Magic the Gathering dazu.
Wenn wir von Kartenspielen reden, dann kennen die meisten wahrscheinlich Solitär.
Ja, die Solitär hat es leider noch nicht geschafft zu einem E-Sport-Titel. Wobei, vielleicht demnächst, wenn er sich
da mal viele Büroangestellte wahrscheinlich Top-Ergebnisse erzielen.
Ja, aber zu den Kartenspielen, Magic the Gathering kennt man vielleicht noch. Das sind ja auch, da gibt es ja auch hat eine sehr, sehr lange Zeit, wo man das ohne Computer noch spielen kann. Inzwischen kann man das auch online spielen. Und dann kommen wir eben zu der größten Kategorie mit den 2 größten Spielen, die sogenannten MOBAs, also Multi-Online-Battle-Arenas. Dazu gehört dann League of Legends und Dota 2.
Okay, also gut merken, wenn man hier mal ganz gut glänzen möchte, dann MOBAs.
MOBAs, genau.
Alles klar. Ja, okay, das sind, sag mal was zu den 2 Top-Blockbuster-Games vielleicht, weil die sind ja durchaus, was, wenn wir innerhalb des E-Sports reden, ultra relevant.
Genau, League of Legends ist meines Erachtens das meistgespielte und best ausgearbeitete E-Sport-Titel. Im Sinne von, davon gibt es auch extrem gut organisierte Turniere, Weltmeisterschaften, bis runter in die semi-professionellen und Amateurligen organisierte Turniere.
Erklär uns doch mal ganz kurz, worum geht's.
Achso.
Bei League of Legends.
Stimmt, okay. Jeweils ein Team muss sich ein Team aus 5 verschiedenen Champions oder Einheiten oder Helden zusammensuchen und die gegnerische Basis zerstören. Und die 2 Basen jeweils von den 2 Teams sind über 3 Wege verbunden.
Und das heißt, es ist ganz, ganz allgemein gesprochen erstmal, wir reden hier von Teamplay.
Genau,
es ist Teamplay. Es ist, macht keinen Sinn, es alleine zu spielen, oder?
Nein, kann man nicht alleine spielen.
Kann man nicht
es alleine sind spielen. Immer 5 gegen 5.
Okay, und die 5 müssen jetzt aber nicht physisch in einem Raum sitzen. Die können physisch in einem Raum sitzen, wie man es auch oft so kennt von irgendwelchen E-Sport-Events, die man sich mal anguckt, dass die quasi nebeneinander irgendwie super konzentriert sitzen. Man kann aber auch mit seinem Headset quasi an dem einen Ort sitzen und ist mit den anderen dann über irgendeinen Voice-Server verbunden, kann sich mit denen unterhalten und muss dann strategisch gucken, wie erober ich quasi die Basis des anderen.
Genau, und das gilt natürlich mit verschiedenen Taktiken, mit verschiedenen Champions oder Helden, die man sich dann eben auswählt. Und da kann man extrem in die Tiefe gehen, da kann man extrem viel Taktik anwenden, da kann man extrem viel Wissen drauf anwenden, aber ich glaube, das würde für die heutige Folge.
Aber was interessant ist, wie lange dauert so ein Game? Ist das dann einmal, also gibt's da, sag mal jetzt, beim Fußballspiel weiß man im Zweifelsfall, wenn es nicht eine Nachspielzeit gibt oder Elfmeterschießen oder was auch immer, dann weiß man, dass es 90 Minuten ist. Wie ist es bei so einem League of Legends Game?
Zwischen 25 Minuten und 60 Minuten circa. Das kann ein Spiel dauern.
Okay. Und ist das dann wirklich abgeschlossen oder kriege ich dann irgendwie Punkte, die auch im nächsten Game wieder irgendeine Rolle spielen? Oder sagt man, nee, das ist einfach ein Zyklus und gut ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das kommt auf das Turnierformat an. Aber normalerweise ist quasi nach den 25 Minuten ist das Spiel vorbei. Und wenn ich dann quasi ein Best of 3 spiele, dann muss ich halt 2 Spiele gewinnen. Mhm. Aber ansonsten in jedem, also wenn ich jetzt alleine spielen würde, dann wäre es nach einem Spiel.
Okay, aber es ist zumindest wichtig zu wissen, dass eigentlich so der populärste E-Sport-Titel weltweit, da geht es wirklich um Teamsport. Mhm. Das heißt, ich brauche ein Team von 5. Alleine mich zu Hause hinzusetzen und das zu spielen, macht keinen Sinn. Das ist auch wichtig zu wissen, einfach, dass das der populärste Titel innerhalb von E-Sport im Moment zumindest ist.
Genau.
Okay. Was sind da die größten Turniere, die es gibt in Deutschland?
In Deutschland, bei League of Legends ist es die sogenannte Pro Division. Das ist von der Prime League, also von Riot, eine erstellte Liga, die in Deutschland quasi die deutschen Meisterschaften aus.
Okay, da haben wir letztes Mal, glaube ich, schon am Rande irgendwie kurz drüber gesprochen, dass es da eine Liga gibt, in die du dich als Franchise quasi einkaufen musst und eine Liga unten drunter, wo du so mitspielen kannst.
Die unten drunter ist es, ja.
Die unten drunter ist die Prime League, da kann ich im Prinzip, wenn ich einfach gut genug bin, mitspielen.
Richtig.
Finden die Turniere dann zwingend immer an einem Ort statt oder sind die im Prinzip auch online?
Also die Prime League, wie im Namen, ist eine Liga. Mhm. Das heißt, die Ligaspiele finden daheim statt oder von den professionellen Teams halt in ihren Teamhäusern. Aber das Finale und Halbfinale ist dann sehr oft quasi offline, um die Zuschauer auch hinzubekommen, um das Ganze halt eben zusammen erleben zu können.
Und natürlich muss auch dazu sagen, dass League of Legends auch sehr populär ist, was Streaming angeht, auf den Streaming-Plattformen wie Twitch und so weiter, dass die also eine ganz große Anzahl auch an Zuschauern haben.
Einfach. Ja,
Weil im Endeffekt, wenn wir hier von dem Ganzen reden, wenn wir über alles hier sprechen, es geht ja im weitesten Sinne, wenn wir jetzt das aus der Marketing-Gesichtspunkt, aus dem Marketing-Gesichtspunkt her betrachten, geht es bei dem ganzen Thema ja um Reichweite.
Richtig.
Also, das heißt, es geht darum, wie viele Leute in dieser Zielgruppe der Millennials und alles, was danach kommt, kann ich über Reichweite dort erreichen. Und dafür ist League of Legends sicherlich einer der, oder wenn nicht sogar im Moment, der populärste Titel.
Definitiv der populärste Titel. Wenn ich jetzt wieder zu meiner Statistik komme von geschauten Stunden auf Twitch, ist League of Legends das meistgeschaute Spiel 2018, 19 und ich gehe auch davon aus, noch 2020.
Und einige der Fußballvereine, die in Deutschland in den E-Sport eingestiegen sind, haben ja auch gute League of Legends Teams und nicht unbedingt jetzt FIFA Sport Titel, sondern die sind auch im League of Legends Bereich aktiv.
Meistens beides, aber ja, wenn sehen wir zum Beispiel Schalke 04 hat sogar ein gutes League of Legends Team in der europäischen Liga und spielt oben mit.
Was ist ein Titel, wo du sagst, der kommt von der Popularität an League of Legends ran oder ist das erstmal, kommt dann erstmal nach League of Legends längere Zeit nichts, bis dann der nächste Titel kommt, wo man sagt, der ist vielleicht ähnlich populär? Oder?
Der zweite Titel ist ähnlich populär, auch von den geschauten Stunden auf Twitch, nicht extrem weit hinterher, aber das liegt daher, dass er sehr alt ist und dass man einfach weiß, wie das Spielprinzip geht, aber dann müssten wir zu den Shootern, nämlich der Teil wäre dann Counter-Strike.
Dann lass uns das nochmal kurz aufschieben und lass uns nochmal ganz kurz bei den Strategy-Sachen bleiben. Mhm. Was ist bei Strategy? Was sind da noch so Titel, die man zumindest mal gehört haben muss, die man kennen muss?
Genau, also wie gesagt, League of Legends und Dota 2, das sind die zwei wichtigsten.
Erklär mal kurz Dota 2, worum geht's da?
Im Endeffekt
ist auch, glaube ich, nur eine Abkürzung.
Defend of the Ancients heißt das Spiel, Aha. Also ausgeschrieben. Im Endeffekt genau das gleiche Spielprinzip wie League of Legends, nur gibt es eben in der Ausführung extrem viele Unterschiede. Aber wenn ich das jetzt erklären würde.
Darum geht's. Ich glaube, wen das interessiert, der kann sich das, glaube ich, irgendwie selbst anderweitig die Info besorgen. Aber das heißt, im Endeffekt, wir reden von einem grundsätzlich ähnlichen Spielprinzip, was in anderer Ausprägung.
Genau.
Aber Dota 2 ist wesentlich, hat wesentlich weniger Impact als League of Legends.
Nicht wesentlich weniger Impact, aber es gibt für Dota 2 nicht die Möglichkeit, als Amateurteam in einer Liga oder einem Turnier teilzunehmen.
Aha, okay.
Und das ist eines der großen Probleme, die Dota 2 hat. Dota 2 bekommt jedes Jahr in ihrer Weltmeisterschaft, erreichen sie einen neuen Rekord, indem sie das meiste Preisgeld ausschütten, jedes Jahr wieder aufs Neue. Aber trotzdem schaffen sie es eben nicht, den Sprung nach ganz oben, weil die Amateurspieler einfach keine Möglichkeit haben.
Was muss ich tun, um an einem Turnier teilzunehmen in Dota?
Professioneller Spieler sein bis jetzt.
Okay. Okay, aber da gibt's auch natürlich professionelle Ligen und so weiter.
Es gibt eine professionelle Liga.
Eine professionelle Liga.
Richtig, genau das ist das Problem. Also ja, ich kann in irgendeinem kleinen Nichtsturnier von, also was wir jetzt in unserem Verein machen würden, wenn ich jetzt nächste Woche mich hinstellen würde und würde alle Organisationen in Deutschland fragen, also Amateurorganisationen, habt ihr Lust, ein Dota 2 Turnier zu machen? Und dann treffen wir uns alle an einem Samstag und spielen das Turnier aus. Sowas geht. Aber es gibt eben keine offizielle Liga, wo ich in Divisionen auf- und absteigen kann, wenn ich gut bin, was ordentlich gestreamt wird, wo es ein Preisgeld am Ende gibt. Das ist einfach eben nicht vorhanden.
Spielt das eine Rolle bei Vereinen, Fußball-Bundesliga und so weiter? Gibt es da irgendwelche, die da im Dota-Teams haben oder Dota-2-Teams haben?
Nicht,
oder?
Überhaupt nicht.
Okay, also wir reden da. Also was das angeht, ist da auf jeden Fall League of Legends der Titel der Wahl.
Genau.
Okay, das heißt, League of Legends, da habt ihr auch gute Leute bei euch im Verein. Und da bist du auch
nicht mehr.
Nicht mehr.
Ich spiele nicht mehr. Nein.
Das heißt, du hast alles mal angespielt und aber jetzt bist du quasi nicht mehr.
Ja, also früher habe ich League of Legends gespielt oder ganz früher habe ich Dota 1 gespielt. Also das war der Vorgänger von beiden Spielen. Aber jetzt inzwischen habe ich mir gesagt, ich leite den Verein und ich spiele jedes Spiel, was wir haben, spiele ich mal an, um zu wissen, wie es ungefähr funktioniert, damit ich mitreden kann, aber. Gut, war ich noch nie in einem.
Okay. Haben wir was vergessen im Strategy-Teil?
Also da im Strategy-Teil gibt es jetzt noch einen Punkt, über den wir kurz reden müssen. Nämlich, das sind die sogenannten Auto-Battler. Das ist ein Phänomen, würde ich es schon nennen, was letztes Jahr kam. Und zwar ist das eine Art Strategiespiel, was ich alleine spiele. Und ich muss Figuren sammeln, die auf ein Schachbrett stellen und die kämpfen dann gegen die Figuren meines Gegners. Das gab es quasi bei Dota, war das ein sogenannter Mod, also eine Modifikation vom Hauptspiel. Das hat einfach irgendjemand aus Langeweile selbst entwickelt und das hat so einen Hype generiert, dass auch Riot angefangen hat, Teamfight Tactics rauszubringen und das ist quasi der League of Legends Auto-Battler. Das ist einfach eine Kategorie, also, die man mal gehört haben sollte.
Okay, also zumindest ist es eigentlich so eine Art Auskopplung aus den Hauptgames, wie muss ich mir das jetzt vorstellen
genau,
oder sowas?
Ja, ist es.
Okay, also so wie wenn es irgendwie einen coolen Film gab, eine coole Serie, man fand eine Figur auch irgendwie ganz cool und macht dann mit der nochmal so eine Art eigene kleine Serie dann anschließend nach oder sowas.
So ungefähr, ja.
Okay, jetzt mal in meinen Worten. Aber das hast du gerade gesagt, spielt man alleine?
Genau, das spielt man.
Okay, anders als mit den fünf Jungs oder genau. Mädels bei League of Legends. Okay.
Genau.
Gibt es da Turniere dann trotzdem, wo dann im Prinzip Leute gegeneinander so einen Auto-Battler spielen, oder?
Ja, das fängt jetzt an und wird auch immer größer. Das ist noch nicht so gut ausgebaut wie jetzt League of Legends oder ähnliches, aber es beginnt, weil es erst letztes Jahr rauskam.
Alles klar. War mir überhaupt nicht klar. Interessant, okay. Gibt es noch irgendwelche Besonderheiten im Strategy-Bereich?
Nein, Strategy sind wir jetzt, glaube ich, durch.
Sind wir durch, okay. What's next?
Der letzte Teil wäre dann die Shooter.
Und da sind wir schon natürlich bei einem totalen rotes Tuch-Reizthema, weil ich sag die bösen Worte jetzt einfach, dann sind sie mal raus. Da sagt ja in Deutschland jeder sofort erstmal Ballerspiele und wenn es ganz hart kommt, Killerspiele.
Genau.
Mit allen Diskussionen, die dazugehören. Und ich denke auch trotzdem, auch wenn viele innerhalb der E-Sport-Szene vielleicht ein bisschen die Augen verdrehen, muss man auf jeden Fall drüber reden, weil was wir ja auch schon gemerkt haben, wir hatten ja durchaus das ein oder andere gemeinsame Kundenmeeting jetzt die letzten Wochen und Monate und haben ja auch gemerkt, das ist auf jeden Fall ein Thema und was wir ganz klar raushören können, zumindest hier in Deutschland, was wir von den Unternehmen so als Feedback bekommen ist, wenn wir in E-Sport irgendwie einsteigen wollen, wir irgendwas machen wollen, Shooter sind für uns ein absolutes No-Go. Mhm. Das war jetzt erstmal so das Feedback, was auch nicht überraschend ist wahrscheinlich, wenn man
ja, also es ist verständlich auf der einen Seite, Für die E-Sportler ist die Diskussion eben ein bisschen leidig inzwischen. Die hat halt damals am Anfang falsch angefangen, indem Leute und Politiker sich darüber entrüstet haben, ohne überhaupt zu wissen, wie das Spiel funktioniert oder die Spiele an sich funktionieren. Und inzwischen ist es für viele E-Sportler einfach ein Wunderpunkt, obwohl meiner Meinung nach das ein Thema ist, was für beide Seiten einfach mal aufgearbeitet werden müsste, damit man da auf irgendeinen gesunden Nenner kommt.
Mhm. Also ich habe natürlich auch mit vielen Leuten gesprochen und ganz viele haben da wirklich ein massives Problem mit. Ich habe ehrlich gesagt bis letztes Jahr das auch sehr kritisch gesehen. Ich fange an, meine Meinung dort auch ein bisschen zu ändern, weil ich natürlich mich jetzt auch mit vielen Leuten, die im Gameplay drin sind und so weiter, unterhalte und natürlich mir auch eine Menge Literatur dazu mal zu Gemüte führe. Und ich glaube, dass man jetzt irgendwie sagt, jeder ist da potenziell gefährdet, Amokläufer zu werden oder irgendwas anderes, ist natürlich totaler Quatsch. Das hält genau ja keine Überprüfung wissenschaftlicher Art whatsoever stand. Es kommt ja auch erstaunlicherweise von denen, die strikt dagegen sind, keiner auf die Idee, ein Verbot zu fordern, weil man weiß, verbieten kann man es eh nicht. Also muss man es irgendwie in Bahnen lenken und muss aber zumindest wissen, dass das auch negative Auswirkungen haben kann, wenn man da unter Umständen mit einer falschen Vibe, sag ich jetzt mal, rangeht.
Oder genau, wenn man
Leute labil.
Ja, das ist ja das, was die Studien auch gezeigt haben. Also wenn man jetzt wirklich auf die Amokläufe eingeht, die es damals gab, ich glaube 2005 war das, und später natürlich, dann hat man ja gesehen oder kam sehr oft die Argumentation, dass diese Person eben Counter-Strike oder ähnliches auf dem PC hatte. Und dass wahrscheinlich daher die Aggressionen kommen. Das war immer so ein Gedankengang oder eine Argumentationskette, um eben zu dieser Killerspiel-Debatte zu kommen und das Ganze negativ aufzuziehen. Was aber eben verschiedene Studien gezeigt haben, ist, dass eben viele andere Sachen noch mit hineingespielt haben, also die psychische Labilität und ähnliches, die sind eher für diesen Gewaltausbruch, der Grund für diesen Gewaltausbruch gewesen, als die Killerspiele oder das Counter-Strike an sich.
Also auf Deutsch gesagt, jetzt zu denken, die waren vorher alle coole Dudes und hatten dann aus Versehen Counter-Strike auf den Rechner runtergeladen, haben das im Prinzip mal ein Jahr lang durchgespielt und waren danach Mordmaschinen. Ich übertreibe es natürlich mal total. Das hält keiner Überprüfung stand. Das heißt, Ursache und Wirkung sind da unter Umständen ein bisschen durcheinander geraten. Und man muss es differenziert betrachten. Nichtsdestotrotz merken wir natürlich, dass das für viele ein Stück weit ein rotes Tuch ist, bis dahingehend, dass uns natürlich auch Unternehmen sagen, ja, wenn wir würden auch im Sponsoring und so weiter in den E-Sport irgendwie einsteigen, und dann kommt gleich die Frage, ja, aber habt ihr auch unter Umständen Ballerspiele im Verein, wo dann als nächstes kommt, ja, okay, wenn ihr das habt, dann können wir das nicht machen.
Genau.
Was ein Riesenproblem ist, weil es gibt sozusagen eigentlich keinen E-Sport-Verein, der kein Ballerspiel wahrscheinlich hat in Deutschland, oder wenige wahrscheinlich, oder?
Es gibt also keinen, den ich kenne.
Weil es eine große Kategorie ist.
Genau, es ist einfach eine Riesenkategorie, also die zweitgrößte Kategorie von allen E-Sport-Titeln an sich. Den Weg, den wir dann eben gegangen haben, ist zu sagen, wir halalten uns extrem strikt an die FSK und USK-Bestimmungen. Das heißt, bei uns spielen in Teams auch nur Jugendliche das Ballerspiel, also den Shooter, wenn sie auch alt genug dafür sind. Weil, was viele vielleicht wissen oder auch nicht wissen, ist, dass es sehr viele Jugendliche gibt, die Spiele spielen, wofür sie eigentlich nicht alt genug sind. Mhm. Also ein kleiner Appell an die Eltern, vielleicht daheim mal kurz überprüfen, was die Kinder so zocken und datteln. Aber bei uns im Verein ist das eben ganz wichtig, dass wir sagen, bei uns im Team spielen eben nur Leute, die auch alt genug dafür sind. Und das ist zumindest ein Punkt, der hier und da positiv bei Sponsoren ankam. Aber wir können als Verein es einfach nicht machen und sagen, wir teilen uns von einer großen Sparte des Vereins. Das sendet auch die vollkommen falschen Signale.
Größter Titel in dem Bereich der Shooter?
Counter-Strike.
Okay, Counter-Strike wird oft abgekürzt einfach CSGO.
CSGO, genau, weil der Titel, der jetzt, also Counter-Strike hat eine Entwicklung hinter sich. Es gab früher Counter-Strike 1.0, dann gab es Counter-Strike 1.6, dann gab es Counter-Strike Source, und der jetzige Titel heißt eben Counter-Strike Global Offensive, ja, und deswegen CSGO.
Okay, das heißt aber, wenn ihr im Meeting sitzt und da redet einer von CSGO, dann redet er von Counter-Strike. Es ist halt nur die aktuelle Version von Counter-Strike, genau. Quasi die jetzige Version, abgekürzt Counter-Strike Global Offensive.
Genau.
Okay.
Und Counter-Strike ist eben der zweitmeist geschaute E-Sport-Titel der Welt momentan, wenn man sich die Twitch-Zahlen anschaut.
Okay, also es ist einfach ein riesengroßes Ding. Und jetzt generell zu sagen, E-Sport super, E-Sport gut, könnten wir uns vorstellen, aber Shooter generell, alles Böse ist zu undifferenziert. Das heißt, man kann das nicht komplett ignorieren, weil dann würde man einen ganz großen Teil von dieser Community ignorieren.
Genau. Und
würde generell E-Sport nicht als Ganzes erfassen können.
Genau.
Das heißt, man muss irgendwie gucken, wie gehe ich damit um.
Richtig. Vor allen Dingen, weil Counter-Strike der erste E-Sport-Titel der Welt war.
Okay. Was sind andere große Titel im Bereich der Shooter, die eine Relevanz haben bei euch? Oder
Overwatch.
Generell?
Also wir haben dann Overwatch noch von Blizzard. Das ist quasi ein bisschen ein klassenbasierter Shooter. Also da geht es, das ist ein bisschen Comic-Stil.
Vielleicht reden wir ganz kurz, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Vielleicht ist jedem nicht ganz klar bewusst, wenn wir von Shootern reden, muss man ganz deutlich sagen, bei Shootern geht es darum, dass man in irgendeiner Weise eine Mission erfüllen muss, bei der virtuell geschossen wird, bei der virtuell Waffen eingesetzt werden und wo auch unter Umständen virtuell mal Blut spritzt.
Mhm. Ja, nicht bei allen Titeln, aber ja, die
nicht
Möglichkeit
bei allen Titeln, genau.
Besteht, ja.
Aber bei einigen, bei Counter-Strike zum Beispiel.
Bei Counter-Strike, ja.
Okay. Gegen wen kämpfe ich da? Andere Menschen, Aliens?
Also bei Counter-Strike ist es ganz simpel dargestellt. Es gibt auf der einen Seite das Team der Terroristen und auf der anderen Seite das Team der Counter-Terroristen. Und die Terroristen müssen eine Bombe auf einem Bombenfeld platzieren und die Counter-Terroristen müssen das eben verhindern.
Okay. Was war der zweite Titel, den du gerade genannt hattest?
Overwatch.
Overwatch, okay.
Overwatch, das ist einer der größten Titel von Blizzard. Und das ist ein bisschen mehr im Comic-Stil und ein bisschen mehr fantastisch aufgebaut. Es gibt auch kein Blut. Und da gibt es dann Eigenschaften, die jeder Avatar hat, den man auswählt. Das heißt, man wählt seinen Avatar aus, je nachdem, was er kann, damit er ins Team passt. Und da muss man dann Punkte einnehmen. Also
reden wir generell davon, dass wir hier auch von einem Teamsport reden? Oder reden wir davon, dass ich diese Titel auch alleine spielen kann? Oder geht hier in dem Fall beides bei den Shootern?
Kommt auf das Spiel drauf an. Also Counter-Strike und Overwatch oder was jetzt noch? Ja, Counter-Strike und Overwatch sind auf jeden Fall teambasierte Spiele. Also da spiele ich in Counter-Strike mit 5 Leuten und in Overwatch mit 6 Leuten.
Mhm.
Wenn man aber eben zu anderen Shooter-Titeln, wie jetzt zum Beispiel Fortnite, was du eben schon genannt hast, kommen, dann das kann man auch alleine spielen.
Okay, lass uns mal ganz kurz auf Fortnite auf jeden Fall eingehen, weil das auf jeden Fall ein Titel ist, den viele vielleicht schon mal gehört haben. Und wenn viele Kinder haben oder wenn die eine oder andere Kinder hat, ist die Chance, dass die Kinder Fortnite zocken, hoch, denke ich mal. Also ich habe selbst keine Kinder, aber alle Jungs und Mädels, mit denen ich befreundet bin und bei denen ich immer wieder zu Gast bin, und deren Kinder zocken eigentlich alle, die ich kenne, Fortnite.
Mhm. Ja, Fortnite hat einen Riesenhype generiert im letzten Jahr, weil es zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Also letztes Jahr ist der sogenannte Battle Royale ist sehr groß geworden.
War das letztes Jahr erst? Ich glaube, es ist schon...
Ja, ein oder zwei Jahre her. Ja, genau. Ja. Also Battle Royale ist extrem groß geworden. Also Battle Royale heißt, ich springe auf eine Karte drauf und die Karte wird über Zeit kleiner. Und ich bin mit 100 anderen Leuten bin ich auf dieser Karte und am Ende muss ich überleben, der Einzige sein, der dann übrig bleibt.
Also ich springe mit so einer Art, ich springe mit einem Fallschirm über irgendeinem Gebiet, Land quasi virtuell ab. Und die Fläche wird kleiner.
Genau.
Also ist quasi, ich sag's mal übertrieben, diese Insel, auf der ich da sozusagen lande, wird kleiner. Und parallel sind andere Leute auf dem gleichen Stück Land. Und dann geht's sozusagen jeder gegen jeden.
Genau. Also ich sammle dann.
Wer zuletzt Übriges auf dem Stück Land hat gewonnen.
Genau. Ich sammle dann über die Zeit hinweg Waffen auf oder andere Gegenstände und Hilfe und versuche dann eben das Beste draus zu machen und bis zum Ende zu überleben.
Auch ultra populär auf Twitch, dass man einfach nur zuschaut, wie andere das machen.
Genau. Aber das ist ja das Grundprinzip von Twitch. Aber
das
ja.
ist das Grundprinzip, genau. Genau. Darum geht's. Ja. Okay. Von den aktuellen Spielen, die jetzt gerade im Moment schon populär sind, haben wir jetzt geredet über die drei populärsten Titel, also sprich
League of Legends, Counter-Strike,
Dota 2. Dota 2, haben wir noch was vergessen in den Strategy-Bereich, was aktuell so noch da groß ist?
StarCraft 2 ist noch vermeintlich groß, ehrlich gesagt, dafür, dass es schon so alt ist. Aber das waren vorerst jetzt.
Okay, und dann kommt jetzt was Neues raus von Riot, glaube ich.
Genau.
Was selbst ich, der, wie gesagt, kein Gamer ist und mit dem Sache nichts zu tun hat, jetzt, was ja durch die Presse ging, die letzten Tage, da gibt es aber, glaube ich, im Moment erst eine Beta oder genau, man kann das irgendwie im Moment schon anspielen, aber man könnte denken, dass, also die Chance, dass es groß wird, was ich so lese, ich bin selbst, wie gesagt, kein Gamer, ich kann es nur immer wieder sagen, aber ich lese jetzt natürlich, weil wir geschäftlich in dem Bereich unterwegs sind, natürlich auch in vielen Foren und was ich so dort lese von Gamerinnen und Gamern, ist die Resonanz darauf sehr, sehr positiv, also man könnte jetzt schon vermuten, dass das in Zukunft eine ganz große Rolle spielen würde, dieser Titel. Vielleicht kannst du da was zu sagen, was das für ein Titel ist und was es da geht.
Klar, gerne. Also es geht um Valorant. Das ist der neue Shooter, den Riot rausbringt. Und das Interessante ist einfach, der hat jetzt schon so viel Hype generiert. Ich habe es heute erst gesehen. Die Heute-Show hat drüber getwittert.
Ja, ich sehe es überall. Also erstaunlicherweise, es ist wie wenn man, aber das ist bei mir, glaube ich, so, wie wenn einer sagt, denk mal an einen roten Fiat oder irgendwas anderes und plötzlich sieht man überall. Und jetzt ist es so, seit ich im Gaming irgendwie selbst hier im Marketingbereich mit drin bin, begegnen wir das auch jetzt tatsächlich überall, auch in der ganz normalen Presse.
Ja. Aber um zurückzukommen, Riot hat überhaupt letztes Jahr zum 10-jährigen Jubiläum angemeldet oder ein riesen Video rausgebracht, wo sie angeteased haben, was sie alles für neue Spiele rausbringen.
Mhm.
Und da war eben neben Valorant auch noch andere Spiele vorhanden, aber Valorant hat eben den größten Hype generiert. Leute wollten das unbedingt spielen. Und Valorant ist ungefähr, wenn Overwatch und Counter-Strike ein Kind haben würden, dann kommt Valorant bei raus.
Heißt aber unter Umständen, obwohl Counter-Strike ja ein super populärer Titel ist und es da auch viele Gamer weltweit gibt und Gamerinnen, jetzt immer natürlich gibt inzwischen auch eine ganz erkleckliche Anzahl Gamerinnen, muss man immer dazu sagen in Deutschland noch, weil man denkt ja immer, das ist hier so ein super männlicher Sport, das ist ja gar nicht mehr der Fall. Das heißt aber unter Umständen kannibalisieren sie sich unter Umständen damit auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen selbst, weil es Überlappungspunkte, große Überlappungspunkte auch zum Blockbuster-Titel Counter-Strike gibt.
Auf jeden Fall, aber da Riot ja Counter-Strike nicht gehört, ist das natürlich super für Riot. Aber prinzipiell, so wie ich das gesehen habe, bei uns im Verein sind es schon sehr, sehr viele Spieler von Counter-Strike, aber auch von Rainbow Six Siege, eben jetzt auf diesen Valorant-Hype aufgesprungen.
Und was ist Rainbow Six Siege?
Ist auch ein Shooter, ist auch ähnlich wie Counter-Strike. Es spielen auch 5 gegen 5.
Okay, also da kannst du wahrscheinlich wieder mehr zu sagen. Was ich so lese über Valorant ist, dass die Idee ein bisschen die ist, dass man einen Shooter macht, aber die Waffen und so weiter unter Umständen anders benennt. Mhm. Also sprich, eine Bombe ist dann nicht mehr eine Bombe, sondern heißt dann irgendwie Spike. Und parallel dazu auch die Möglichkeit bietet, dass man in Wettbewerben und so weiter, also in Wettkämpfen, dann sozusagen in Modus gehen kann, wo eben kein Blut sichtbar ist, also keine tatsächliche Gewalt sichtbar ist. Und weil natürlich gerade auch in Asien die Diskussion genauso wie bei uns auch sehr stark ist. Also es ist in keinster Weise so, dass in Japan, Korea und so weiter, dass Killerspiele da ohne jede Diskussion, im Gegenteil, die Diskussion ist da teilweise sogar heftiger. Und ein bisschen die Idee von Riot ist dann zu sagen, wir machen im Prinzip so ein Spiel, wo wir das ein bisschen abdämpfen. Das heißt, unter Umständen könnte das auch für Deutschland ein Weg sein, möglicherweise, dass das auch für Sponsoring unter Umständen in Zukunft vielleicht populärer wird, weil man damit einen Weg schafft, eben ein Spiel, das das Gameplay von einem Shooter bietet, aber eben ohne tatsächlich die Gewalt im Wettkampf, Wettkampfsituationen unter Umständen dann sogar zu zeigen.
Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Darüber muss man dann, also man muss ein bisschen differenzieren, finde ich, weil wir haben ja jetzt auch gerade über den Fortnite-Hype geredet.
Ja.
Und Fortnite ist einfach auch ein Ballerspiel. Ich bekomme eine Waffe, ich bekomme eine Assault-Rifle, eine Shotgun oder ähnliches und ich muss auf andere Avatare schießen. Aber die sind eben Comic-Stil-mäßig angemalt oder angehaucht, sodass es halt eben, es gibt auch kein Blut, wie du schon erwähnt hast. Und dadurch, dass es eben bei Fortnite so funktioniert und dass da auch verschiedene Firmen dort in Sponsoring reingehen, ist das, glaube ich, mit Valorant genau der richtige Weg. Weil es eben genau das Gleiche macht. Also es gibt kein Blut, die Waffen heißen sogar im Gegensatz zu Fortnite noch komplett anders. Und es ist auch nicht eine Bombe, sondern eben, wie du gesagt hast, der Spike, obwohl es ansonsten genau das gleiche Spielprinzip eben wie bei Counter-Strike ist, nur mit Fähigkeiten.
Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, keine Marke möchte sich natürlich in einem Umfeld sehen, ich sag's jetzt mal übertrieben, wo man sagt, hier taucht mein Markenname und so weiter auf im Kontext, dass bei irgendeinem Spiel jemandem quasi das Hirn an die Wand spritzt. Ja. Das will einfach keiner mit seiner Marke haben. Und dann kann natürlich so ein Titel jetzt hier einen Weg bieten, wo man sagt, okay, das grundsätzliche Gameplay und die Community, das wollen wir schon, aber wir wollen auf gar keinen Fall, um Gottes Willen, wollen wir nicht, dass unsere Marke irgendwie in so einem schlimmen Kontext irgendwie auftaucht. Und deshalb könnte das auf jeden Fall ein wichtiger Titel werden, was auch Sponsoring gerade angeht.
Ja, das auf jeden Fall. Wobei man aber auch sagen muss, dass bei Counter-Strike auch sehr viele große Sponsoring-Namen inzwischen dabei sind. Also es ist nicht mehr ganz so schlimm, aber es ist auf jeden Fall.
In Deutschland auch?
Auch in Deutschland, ja.
Okay. Vor allen Dingen in Deutschland. Wer sponsert, hast du einen Namen parat? Wer sponsert Counter-Strike?
Die 99 Damage Liga, also die deutsche Liga für Counter-Strike, sponsert gerade Warsteiner.
Okay, cool. Aber die sind ja sehr
was E-Sport offen angeht.
Und generell ganz weit vorne dran, wenn es um E-Sport-Sponsoring geht, muss man auch mal ganz klar sagen.
Ja.
Okay, Strategy, das war beim Shootern.
Genau.
Shootern, interessant. Weil eben eigentlich die wichtigste Kategorie eigentlich, oder mit einer der wichtigsten, neben Strategy, mit Sicherheit, eine der ganz wichtigen Kategorien, weil einfach sehr viele Spielerinnen und Spieler. Was haben wir als nächstes?
Das war's.
Das waren die großen Kategorien.
Das waren die großen
Jetzt kommen Kategorien. Wir zu dem großen Punkt Sonstiges, wo dann so Exoten drunter sind,
genau.
Wie der Farmsimulator.
Na, der Farmsimulator war ja
Simulation.
Genau.
Okay, aber generell Simulation, spielt das überhaupt noch eine Rolle? Also es gibt ja noch andere Simulationsspiele. Klassischerweise kennen vielleicht viele auch noch, hat auch vielleicht ein bisschen an Popularität eingebüßt. Aber früher war das ein Ding. Flugsimulator zum Beispiel.
Ja, aber momentan reden wir ja über E-Sport und nicht über Gaming an sich. Und deswegen, ich kann im Flugsimulator noch nicht gegen jemand anderes
also spielt Rennen E-Sport
fliegen
keine Rolle.
Oder sowas. Das spielt also
das heißt, E-Sport aber im Farmsimulator kann ich gegen andere Zuckerrüben ernten.
Ich habe persönlich noch nicht herausgefunden, wie es funktioniert, aber sie haben da ein kompetitives System bei aufgebaut. Das durfte ich bei der Gamescom teilweise sehen, ja.
Okay.
Aber bei sonstiges, Speedrunning ist eins, was ich einfach persönlich sehr interessant finde.
Speedrunning.
Genau.
Erklär mal kurz, was Speedrunning ist.
Ich nehme ein Einzelspielerspiel, also irgendeins, was man kennt. Nehme jetzt einfach mal ein sehr, sehr bekanntes. The Witcher 3 war in den letzten 5 Jahren ein sehr bekanntes Einzelspielerspiel. Ist ein Rollenspiel. Man muss die Welt besiegen vom Prinzip her. Und da gibt es dann eben Speedrunner, die versuchen, so schnell wie möglich dieses Spiel vom Anfang bis zum Ende durchzuspielen.
Okay, verstanden. Okay.
Und da tritt man dann nebeneinander, gegeneinander an. Da gibt es sehr, sehr oft auch schon Spendenstreams oder ähnliches. Gibt es einen ganz bekannten, wo es dann einfach, wo man den ganzen Tag Speedrunner dabei zuschauen kann, wie sie ein Spiel schlagen. Und nicht einfach nur schlagen, sondern wie sie in diesem Spiel Fehler, Bugs und Glitches finden, um durch die Map so schnell wie möglich durchzukommen. Das ist einfach sehr interessant.
Okay, ja.
Aber im E-Sport nicht sonderlich groß, aber es ist eben eins von sonstiges.
Ja, aber auf jeden Fall gut zu wissen, dass es das gibt.
Ja. Okay. Und dann gibt es eben bei sonstigen noch die Puzzlespiele. Also sowas wie zum Beispiel Tetris kann man auch gegeneinander spielen. Das ist auch große Weltmeisterschaft.
Ich glaube, Tetris insgesamt ist eines der Spiele, was die meisten wahrscheinlich zumindest irgendwie kennen. Oder,
ja.
Also das ist einfach dieses Spiel für die, die es nicht kennen, wo von oben diese Bauklötze vom Himmel fallen und man die sozusagen, während sie noch fallen, kann man die in die richtige Position drehen. Und muss halt möglichst versuchen, eine Reihe voll zu machen und unten verschwindet die Reihe, die voll ist, quasi immer. Relativ einfaches Prinzip, aber natürlich genial. Da kann man wirklich stundenlang mit verbringen. Da es so einfach konstruiert ist, läuft dieses Game halt auch auf jedem Endgerät. Genau. Das heißt, es war eines der wenigen Spiele, die es auch auf den allerersten Handys mit Monochrom-Bildschirm teilweise dann neben Snake und so weiter vielleicht noch gab.
Ja.
Großartiges Spiel. Und klar, dass es da auf jeden Fall auch Meisterschaften gibt. Und das ist auf jeden Fall ultra kompliziert, weil natürlich wird es immer schneller, wie die Bausteine von oben dann reinkommen. Und irgendwann muss man Gas geben. Okay, haben wir irgendwas vergessen unter Sonstiges, was erwähnenswert ist noch?
Jetzt so auf Anhieb würde ich erstmal sagen, nein.
Wenn dir schon nichts einfällt als E-Sport-Experte, dann glaube ich, können wir da auf jeden Fall drüber weggehen. So, das heißt, wir haben die großen Kategorien von E-Sport, sind wir mal durchgegangen. Wir sind jetzt schon wieder knapp über eine Stunde.
Oh.
Was ich am Anfang immer gar nicht geglaubt habe, dass wir mit so einem Thema das vollkriegen, aber man sieht, es geht ganz easy. Und ich hoffe, wir haben euch mal so einen Überblick gegeben, damit ihr ein bisschen besser versteht, was gibt es überhaupt für Kategorien in E-Sport? Was sind so die Blockbuster-Titel? Wie unterscheiden die sich? Was gibt es für abgefahrene Diskussionen bei den einzelnen Spielen? Wo sind die, Fallen unter Umständen, wenn es um die Diskussion E-Gaming und E-Sport geht, von den Benennungen her? Und auch, was ist mit diesen ganzen Shooter-Diskussionen? Was ist da vielleicht ein Ausweg aus dieser Diskussion? Kann man es ignorieren, ja oder nein? Wir freuen uns total, wenn ihr uns Feedback gibt. Ich würde mich total freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, jeweils auf der Plattform, die für euch die geeignete ist. Ich sage noch mal kurz, wenn ihr Feedback geben wollt, könnt ihr das einmal machen unter per E-Mail unter info@behago.com. Das ist quasi die E-Sport-Firma, die wir gerade gründen. Es gibt noch keine Website, hoffentlich innerhalb der nächsten 4 Wochen. Ja, wir sind gerade dabei. Mit Hochdruck, also nicht wundern, dass da noch nichts online ist. Wir haben zwar schon die ersten Kundenberatungen, Aufträge und so weiter hier abgedeckt, aber noch keine Website. Shame on us, aber so ist es halt einfach. Jeder, der selbst ein Business hat, weiß, wie das läuft. Und den Jan kann man auch direkt kontaktieren. Jan, du kannst vielleicht noch mal kurz sagen, wie man dich kontaktieren kann.
Genau, unter j.koehler@frankfurt-esports.de.
Genau, also Jan Köhler mit OE, genau. Wie es im Internet so ist. Bei E-Mail-Adressen.
Schreck.
Ja, so ist es. Alles klar, danke, dass ihr dabei wart. Abonniert uns, kommentiert uns, positiv wie negativ, sagt uns, was ihr wollt. Wir haben genug Ideen für die nächsten 8 bis 10 Podcasts.
Definitiv.
Und werden das jetzt knallhart jede Woche durchziehen. Hier mit einer Plexiglasscheibe zwischen uns.
Ja, befremdlich.
Muss auch dazu sagen, aber es hat so ein bisschen was vom Knast. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Hat euch diese Episode des E-Sport Marketing Podcasts gefallen? Dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.